Mir ist gerade ein Psalm gekommen. Psalm 92 möchte ich uns ein paar Verse lesen. Ein Psalm am Sabbat zu singen. Da steht: Es ist gut, dem Herrn zu danken und den Höchsten zu loben. Es ist gut, am Morgen von deiner Gnade zu erzählen und in der Nacht von deiner Treue, begleitet von Harfe und Flöte und zum Klang der Zither. Herr, ich freue mich über alles, was du für mich getan hast, und juble vor Glück über deine Taten. Herr, wie groß sind deine Werke und wie tief deine Gedanken. Amen. Wir schauen ein Video, das uns vielleicht unerwarteterweise zur Predigt hinführen wird.
Herzlich willkommen zur Men's Health Fitness Uni. Die nächste Frage, die ich Ihnen heute beantworten darf, kommt von Markus Leinsteng aus München. Er sagt: Ein Pausentag ist für mich die Hölle. Wie schaffe ich es, die Füße stillzuhalten? Ja, Markus, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht unter dem sogenannten Restless Leg Syndrome leidest, sondern einfach nur geil auf Sport bist. Ja, ich würde sagen, ich habe da ein paar Strategien für dich. Zum einen: Probier mal aktive Pausen zu machen. Du musst ja nicht komplett die Füße stillhalten. Du kannst ja auch mal an einem freien Tag zum Beispiel spazieren gehen oder zum Beispiel sowas wie Sauna, Massage. So machen es übrigens auch die Profisportler. Oder vielleicht auch mal einen freien Tag benutzen, um ein bisschen Stretching zu machen, um ein bisschen Faszientraining zu machen. Das erholt den Körper, das entspannt den Körper und das bringt dich beim Sport weiter nach vorne. Also von daher, es muss ja nicht völlig ohne jede Art von Training sein, aber immer Gas geben, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Probier es mal aus.
Ganz einfach, oder? Eine ganz einfache Strategie bekommen. So kannst du aktive Pause machen. So kannst du selbst noch in der Ruhe aktiv sein. Ich möchte euch ein Foto zeigen. Ich war gestern mit dem Zug unterwegs und da war ich dann, was weiß ich, so um 9 Uhr am Stuttgart Hauptbahnhof und dann habe ich dieses Plakat gesehen, habe schnell ein Foto von gemacht. Stuttgart-Köln in 2,25 Stunden. Und dann der coolste Satz überhaupt: Entschleunigen so schnell wie nie. Dachte ich, das passt zum heutigen Sonntag, passt irgendwie zum Thema. Haben sie wahrscheinlich auch drauf angelegt, die Bahn, ja? Entschleunigen so schnell wie nie. Passt ja auch irgendwie zu diesem Video. Wie kann ich mich möglichst schnell entschleunigen? Und schon bricht dieses Kartenhaus der Ruhe, die ich mir eigentlich wünsche, auch wieder zusammen. Entschleunigen so schnell wie nie. Es geht heute um den Sabbat. Und im Folgenden werde ich so zwischen den Begriffen Sabbat und Ruhetag ein bisschen hin und her springen. Das mache ich deshalb, ich versuche das zu erklären, weil natürlich der Sabbat auf die jüdischen Traditionen zurückgeht und wir heute unseren Sonntag als sogenannten Ruhetag feiern und es da ja auch immer auch zwischen diversen christlichen Gruppierungen Unterschiede gibt, wann denn jetzt eigentlich der Sabbat sein soll. An dieser Diskussion möchte ich mich heute nicht beteiligen. Vielleicht will das der Predigt, Stammtisch, der das Nachgespräch hinten machen. Sabbat. Die Schöpfung. Tag 1. Gott erschafft das Licht und trennt es von der Dunkelheit. Tag und Nacht entstehen. Tag 2. Gott teilt die vorhandenen Wasser und schafft den Himmel zwischen ihnen. Tag 3. Gott teilt die Wasser auf der Erde vom trockenen Grund und formt daraus Land und Meere. Das Land fängt an, Grünes hervorzubringen. Tag 4. Gott bringt Lichter am Gewölbe des Himmels an, die Sonne, den Mond und die Sterne. Tag 5. Gott füllt das Meer mit Fischen und den Himmel mit Vögeln. Tag 6. Gott erschafft die Landtiere und dann den Menschen, damit er über die Tiere herrscht. Und was macht Gott dann? Er macht vielleicht eine aktive Pause. Er geht in die Sauna oder zur Massage. Vielleicht macht er auch das war ja ein ganz neues Wort für mich, ein Faszientraining. Hey, mal Hand aufs Herz, wer kennt das Wort? Okay, naja. Ihr Ruhefüchse. Also, Faszientraining habe ich nachgeschlagen. Eine bewegungstherapeutische Trainingsmethode des muskulären Bindegewebes. Für den, der es nicht wusste. Und Gott macht eine Pause und wie unser Professor aus der Men's Health Fitness Uni sagt, es bringt ihn weiter nach vorne. Denn er merkt, immer Gas geben geht nicht gut auf Dauer. Fragt Gott sich aber, wie schaffe ich es, eigentlich die Füße stillzuhalten? Das war ja die Frage von dem Markus. Wie schaffe ich es eigentlich, die Füße stillzuhalten? Ich lade ein, sich ruhig noch eine Bibel zu nehmen. Wir wollen durch vier Texte, durch vier biblische Texte heute gehen. Die sind nicht, zum Glück nicht allzu lang. Wer das gern mitverfolgen, mitlesen will, der kann sich eine Bibel geben lassen oder selbst eine nehmen. Wir starten mit Genesis 2. Ja? Also Genesis 2, Verse 1 bis 4. Da steht, so wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Fragte Gott sich also, wie schaffe ich es eigentlich, die Füße stillzuhalten? Nein, das tut er nicht. Gott stellt sich diese Frage nicht. Er schaut auf das zurück, was er getan hat. Und er sagt zu allem, dass es gut war. Er schaut dankbar auf die Woche zurück. Er hat keine Probleme damit, so scheint es jedenfalls, die Füße an diesem Tag stillzuhalten. Ja, vielleicht könnten wir sagen, Gott holt Atem. Ich merke aber, dass diese Frage, wie ich eigentlich meine Füße stillhalten kann, wie ich ruhig sein kann, meine Frage ist, eben zutiefst meine Frage. Das ist nicht Gottes Frage, sondern meine Frage. Wie schaffe ich das nur, auszuruhen und zu sagen, es war gut? Wie schaffe ich es, auf die letzte Woche zurückzuschauen und zu sagen, sie war gut? Wie schaffe ich es, auf die letzte Woche zurückzuschauen und zu sagen, ich war okay? Oder vielleicht sogar zu sagen, ich war gut. Also es ist eine Frage des Menschen. Gott scheint das zu schaffen. Gott muss nicht ausruhen, aber er macht es uns als Vorbild. Also wie wird die Feier des Ruhetages, des Sabbats, für uns keine Last, sondern wirklich ein Geschenk der Befreiung? Und dazu möchte ich eben heute durch vier kurze biblische Texte gehen, um euch so ein bisschen mit reinzunehmen im biblischen Befund für den Sabbat. Da gibt es noch viel mehr und viel mehr Diskussionen. Aber lasst uns heute mal eine kleine Grundlage legen. Genau. Aber an dieser Frage, wie halte ich eigentlich meine Füße still, wie soll ich das eigentlich machen, merken wir als Menschen doch, dass da irgendwas ist oder dass wir irgendwo sind, wo wir mit unseren Gedanken oder mit unseren Taten gar nicht sein sollten, wenn Gott sich das wirklich so gedacht hat, dass es diesen Ruhetag gibt. Ruhe scheint eine göttliche Eigenschaft zu sein, die in meinem Leben, im Leben des Menschen immer sehnsüchtig erwartet wird, aber oftmals unerreichte Realität ist. Geht mir jedenfalls so. Ich glaube, wir alle sehnen uns doch nach der Ruhe, nach dem Sturm. Ich frage mich manchmal in unserer Ehe, wann gibt's das? Bei uns ist so viel los. Es beschäftigt uns so viel. Wir sind seit 4 Jahren gemeinsam unterwegs und immer ist irgendwas zu handeln, Prüfung, Hochzeit. Größtenteils, aber nicht nur. Ja? Immer ist doch irgendwas in unserem Leben, was uns bewegt. Also Ruhe scheint irgendwie eine göttliche Eigenschaft zu sein, die er für uns bereit hat und zueignen will und nicht meine. Deswegen heißt der Sabbat Ruhetag. Das heißt, Gott möchte dir diese Ruhe, auch eine Gelassenheit in diesem Leben schaffen. Und er möchte uns heute, wenn wir diese Texte auch anschauen, heute aus diesem Gottesdienst rausgehen, diese Erkenntnis schenken, warum das eigentlich für dich so wichtig sein kann. Also mit Genesis 2 wird auf jeden Fall klar, dass der Ruhetag Israels in der Schöpfung begründet ist. Das heißt, dieser Sabbat hat einen Ursprung, von dem wir ausgehen. Der Sabbat Israels ist in der Schöpfung begründet. Aber in der Schöpfung, hier in dem Text, wird dieser Tag noch nicht mal Sabbat genannt. Ja, also da steht nicht so, das ist jetzt der Sabbat, sondern da steht etwas von Ruhe. Er wird also nur umschrieben. Die Verbindung, vielleicht ganz interessant, die Verbindung vom Ruhetag als dem Sabbat wird da relevant im Verlauf der Geschichte des Volkes Israels, wo dieses Volk sich umzingelt sieht von Völkern, die auch Feiertage haben. Und da wird dieser Tag dann Sabbat, und zwar präzise der Sabbat des Herrn genannt. Er ist ein Tag für den Herrn Israels, für Yahweh. An dem Herrn gehörender Tag, eben im Unterschied zu den Festtagen der anderen Völker. Und dieser Ruhetag wird ein ganz besonderer, ja der besondere Tag, Festtag im Volk Israel. Ein Merkmal eben unter den Juden, ein kleines bisschen Sicherheit da, wo sich dieses Volk bewegt und auch später bei uns als Christen an dem Sonntag, den wir jetzt eben feiern. Was ist das Merkmal dieses Tages? Gott segnet diesen Tag mit seinem Tun. Es geschieht ja irgendwas. Aber Gott segnet diesen Tag eben auch mit seinem Lassen. Ja, er segnet diesen Tag mit seinem Tun, mit dem, was geschieht, aber auch mit dem Lassen. Denn auch in der Ruhe tut sich ja etwas auf der Welt. Das heißt, Tun oder Lassen, alles trägt irgendwie ein, ja, ich sag mal, kreatives, ein schöpferisches Potenzial in sich. Und dadurch, dass etwas ist, dadurch, dass du bist und hier sitzt, trägt es auch eine Verheißung von Lebensfülle in sich. Das heißt, der Sabbat hat einen Ursprung in der Schöpfung, aber irgendwie hat er auch etwas mit einer Verheißung zu tun. Der Sabbat trägt die Verheißung von Lebensfülle in sich, im Tun, aber eben ganz besonders auch im Lassen. Also dieser Sabbat, ich mache das mal mit einer anderen Farbe, er gründet sich in der Schöpfung. Sabbat gründet sich in der Schöpfung. Und ganz interessant bei diesem Tag ist, dass es der Tag ist, der nicht diese bekannte Tagformel enthält. Ja? Gott sagt nicht, es war jetzt der siebte Tag und er schaut darauf zurück und sagte, er sagte, alles, was getan wurde, war gut. Das sagt Gott nicht. Interessant, oder? Da bleibt irgendwas offen. Also dieser Sabbat hat einen Ursprung in der Schöpfung, aber er trägt auch eine ganz bestimmte Verheißung in sich. Da bleibt sozusagen etwas offen. Gott holt Atem für das, was da möglicherweise noch kommt. Da kommt noch etwas. Gott hat vollendet, aber es geht ja irgendwie noch weiter. Und Gott geht mit seinem Volk und er ist weiter schöpferisch unter diesen Menschen aktiv. Das heißt, erst im Wohnen unter diesen Menschen, unter seinem Volk, in ganz vielen verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, Präsenzen, also im Zeltheiligtum, als Wolkensäule, als Feuersäule, ist er da. Da findet Gottes Schöpfung sein Ziel, im Wohnen unter den Leuten. Und das hört ja nicht auf. Das geht ja weiter mit uns, mit unserer Geschichte. Dieses Ziel wird also immer weiter verfolgt. Das heißt, der siebte Tag ist nicht einfach nur ein Abschluss, sondern eine Verheißung für das, was da kommen wird. Mit Gott geht es immer weiter. Denn Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Also, der Sabbat gründet in der Schöpfung und, also mit Hinweis auf eine Verheißung, eröffnet Zukunft. Da ist irgendwas offen. Und in dieser Zukunft findet der Mensch eben die zentrale Rolle bei Gott. Gott ist mit seinem Volk unterwegs. Ja, hinein nach Ägypten, in die Sklaverei und wieder heraus auf den Weg. Und auf dem Weg heraus nennt Gott selbst diesen Tag das erste Mal Sabbat. In Exodus 16. Schlag das doch mal mit mir auf, diejenigen, die eine Bibel haben. Exodus 16. Da sagt Gott zu seinem Volk, ich habe euch den siebten Tag, und dann kommt aber auch schon ein paar Verse vorher, ich habe euch den siebten Tag, den Sabbat, als Ruhetag gegeben. Deshalb gebe ich euch am sechsten Tag Nahrung für zwei Tage. Ja? Am Sabbat sollt ihr zu Hause bleiben. Niemand soll an diesem Tag das Lager verlassen. So ruhte das Volk am siebten Tag. Also Exodus 16, Vers 29 war das jetzt. Also Gott gibt seinem Volk das Manna am sechsten Tag doppelt, dass sie am Sabbat nicht arbeiten brauchen. Die Israeliten erfahren sich als voll und ganz angewiesen auf ihren Gott. Er gibt ihnen das, was sie brauchen. Das heißt, Gott ist derjenige, der versorgt. Er ist derjenige, der erinnert werden will, als derjenige, der der Ursprung allen Lebens ist, der Ursprung des ganzen Seins ist. Das heißt, dieser Sabbat erinnert auch an den Urheber des Lebens. Erinnert an denjenigen, der das Leben erst ermöglicht. Ich schreibe jetzt mal nur Urheber. Sabbat erinnert an den Urheber des Lebens, also Zukunft des Menschen, ist nur möglich, weil Gott ihn versorgt. Und er versorgt ihn womit? Mit der Schöpfung. Das heißt, Gott liebt es irgendwie, dem Menschen zu geben. Und manchmal sogar mehr, als der Mensch eigentlich braucht. Gibt es eine Situation, an die du denkst, wo Gott dir mehr gegeben hat, als du brauchst? Letzte Woche bin ich zum Arzt gegangen. Mein Arzt ist da drüben. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, aber es gibt diese Situation der unheimlichen Dankbarkeit. Die kommen einfach. Die kannst du nicht kreieren. Und ich habe Gott einfach gedankt. Gott, der Himmel sieht gerade richtig geil aus. Gott, danke, dass ich coole Instrumente spiele. Gott, danke, dass ich eine tolle Frau habe und die Hochzeit war auch super. Ja, also jetzt hier keine Missverständnisse. Das verfolgt mich. Kennt ihr das, diese Situation der Dankbarkeit? Und du weißt gar nicht, woher sie kommen und du fühlst dich so beschenkt durch das, was Gott in dein Leben gelegt hat. Und die sind so selten. Wann hast du das letzte Mal gewusst, dass diese Schöpfung für dich ist? Fällt uns schwer in dieser Zeit ohne Sicherheit. Wann hast du das letzte Mal gemerkt, dass diese Schöpfung für dich ist? Und wann hat genau das dich zum letzten Mal an deinen Schöpfer erinnert? Der Sabbat führt uns gedanklich immer zur Schöpfung zurück. Gott ruht aus. Und Levitikus 25 führt dieses Bild dann weiter. Ich möchte uns einfach mal Levitikus 25, die Verse 1 bis 10 lesen. Da geht es um das Sabbatjahr. Seite 173. Aber ihr habt andere Bibeln wahrscheinlich. Auf dem Sinai befahl der Herr Mose, gib den Israeliten folgende Anweisungen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll auch das Land selbst einen Sabbat für den Herrn einhalten. 6 Jahre lang dürft ihr eure Felder bestellen, eure Weinberge beschneiden und eure Ernte einbringen. Im siebten Jahr aber soll das Land ein Sabbatjahr, eine Ruhezeit für den Herrn haben. Während dieses Jahres sollt ihr nichts aussehen und eure Weinberge nicht beschneiden. Bringt keine Ernte von dem ein, was von selbst wächst, und lest auch keine Trauben, die an euren unbeschnittenen Weinstöcken wachsen. Das Land soll ein Jahr Ruhezeit haben. Was während des Sabbatjahres von selbst in eurem Land wächst, soll euch, euren Sklaven und Sklavinnen, euren Tagelöhnern und allen Ausländern, die bei euch leben, zur Nahrung dienen. Auch euer Vieh und die wilden Tiere, die in eurem Land leben, sollen sich davon ernähren. Sodann sollt ihr 7 Sabbatjahre abzählen, 7 mal 7 Jahre, also zusammen 49 Jahre, und am 10. Tag des 7. Monats, am Versöhnungstag, sollt ihr im ganzen Land die Posaunen blasen lassen. Dieses 50. Jahr soll für euch heilig sein, und ihr sollt im ganzen Land Befreiung für alle seine Bewohner ausrufen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein, in dem jeder von euch wieder seinen ererbten Landbesitz erhält und jeder wieder zu seiner Familie zurückkehren kann. Toller Text. Also hier ist es nicht ein Tag, an dem das Land ruhen soll, sondern es ist ein ganzes Jahr. 7 mal 7 sind 49, ja, so erklärt das, 7 mal 7 sind 49 und plus 1 ist 50. 7 mal 7, 7 Schöpfungstage, ja, etwas entsteht, etwas Ganzes, Vollendetes entsteht, plus nochmal etwas Vollendetes, 7 mal 7, das ist eine Zahl in der Bibel, ja, 7 mal 7, das steht irgendwie für eine Fülle an Zeit. Und dann kommt irgendetwas danach, nach der Vollendung dieser Ganzheit, die Gott schaffen will. Dieser Jahre stellt Gott, dieses Sabbatjahr, dieses Erlassjahr, auch Jubeljahr genannt. Ja, ein Jahr der Freude, ein Jahr des Erlasses. Und dieses Jahr dient einem doppelten Zweck. Es erinnert das Volk daran, dass der eigentliche Eigentümer dieses Landes und auch dieser Erde Gott selbst war. Er sagt uns, Leute, ihr seid hier zu Gast. Und dieses Jahr verhindert, dass die Reichen das Land Stück um Stück in die Hand bekamen. Gott sagt uns, mein Reich ist Gerechtigkeit. Ja? Verheißung. Gott stellt etwas in Aussicht. Vom Ursprung her mit einer Verheißung gedacht, das Sabbatjahr. Wenn die Zeit vollendet ist, da wird etwas kommen, was euch jubeln lassen wird. Ein Erlassjahr, ein Jahr der Erlösung. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird da etwas sein, was uns jubeln lassen wird. Ein Erlassjahr, ein Jahr der völligen Befreiung. Gott will diese Welt und uns, die wir darin leben, erlösen, freimachen. Das ist das Ziel der Schöpfung. Von Anfang an hin bis zur Zeit Gottes, die Ewigkeit ist. Also die Schöpfungsgeschichte spielt sich in 7 Tagen ab. Aber über diese 7 Tage hinaus, über diesen unseren irdisch-menschlichen Rhythmus hinaus, hat Gott eine größere Perspektive. Ist uns das beim Sabbat bewusst? Vielleicht möchte uns Gott diese Perspektive, diese Verheißung ganz neu ins Herz pflanzen heute Morgen. Dass Sabbat, dass so wie wir hier sind, dass das eine Feier unserer Hoffnung ist. Das heißt, dieser Sabbat gibt auch Einblick in den Willen und das Wesen Gottes. Und das steht dann ja auch bewusst hier unten. Also diese Ruhezeit, dieses Ruhejahr, das ist für dich. Ich denke, jeder von uns würde manchmal gerne hören, dass er faul sein darf. Aber wisst ihr, wie das ist, wenn man faul ist? Man fühlt sich irgendwie ungebraucht, unbenutzt und weniger wertgeschätzt. Ich weiß das noch, weil mein Bruder und ich da sehr unterschiedlich waren. Und wir in einzelne Zimmer hatten, die nebeneinander lagen. Und während mein Bruder Hausaufgaben machte, lag ich auf dem Bett und hörte Musik. Hatte ich ein schlechtes Gewissen, Mensch. Ja, auch zu Recht, okay. Aber wir dürfen lassen, Ja, das ist die Aussage. Wir dürfen lassen und uns wertgeschätzt wissen von unserem Gott. Am Sabbat. Das dürfen wir. Die Frage um den Ruhetag lautet nicht, wie schaffe ich es eigentlich, die Füße stillzuhalten? Sondern was ist eigentlich die Grundlage meines Lebens, von der aus ich mein Leben denke? Also, wonach richtet sich eigentlich die Bewegung meiner Füße? Also, die viel tiefere Frage, tiefer liegende Frage, ja? Und dann eben auch die Frage, die hier unser Professor stellt, oder das als Aussage ausdrückt, was bringt mich weiter nach vorne? Was bringt mich weiter nach vorne hin zum Sinn meines Lebens, hin zum Sinn der Erlösung, die Gott für diese Welt und für mich jetzt schon bereithält? Und genau dahin möchte uns der Sabbat führen, hin zu dieser Frage, zum Ursprung der Schöpfung und zur Verheißung für die Schöpfung und für uns. Und genau das, und damit sind wir beim letzten Text, versucht Jesus den Pharisäern deutlich zu machen in Markus 2. Markus 2, die Verse 25 folgende. Doch Jesus entgegnete: Habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes, aß das besondere Brot, das nur den Priestern vorbehalten ist, und gab auch seinen Begleitern davon. Auch das war ein Verstoß gegen das Gesetz. Und Jesus fuhr fort: Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Jesus greift auf die Schöpfung zurück und er sagt, der Mensch darf nicht Sklave des Sabbats sein, gemäß unseres Satzes, ich muss jetzt unbedingt meine Füße stillhalten, nur damit ich etwas richtig mache, wenigstens eins. Der Sabbat, so will er vielleicht ausdrücken, kann gehalten und er kann genossen werden. Er ist für den Menschen da, und zwar aus den vorher genannten Gründen. Also der letzte Punkt, Sabbat, Geschenk an uns. Der Sabbat ist ein Geschenk an den Menschen. Die Ruhe ist für dich. Und am Sabbat geschieht etwas, da ist Jesus da, bei ihm geschieht Begegnung und es geschieht Heilung. Heute, wenn wir bei Jesus sind und wenn wir uns diesem Jesus aussetzen, und Jesus kommt in diese Welt und Ruhe und Frieden soll doch in diese Welt kommen. Wie schaffe ich es also, meine Füße stillzuhalten? Vielleicht eine praktische Sache, die wir mal ausprobieren könnten, die wir uns von den Juden abschneiden können. Vielleicht probieren wir das mal aus, am Samstagabend schon einiges von dem vorzubereiten, was wir eigentlich am Samstag machen wollten. Kenne ich ja, wenn ich in diesen Gottesdienst komme, denke ich, oh, jetzt habe ich noch dies zu machen, das zu machen. Und ärgere mich eigentlich, Fabian, ne? Hättest du gestern Abend noch was machen können. Vielleicht schaffen wir das mal, am Samstag schon vorzubereiten, was für den Sonntag dienlich ist. Aber als zweites möchte ich dir zusagen und zurufen, lass es geschehen. Lass etwas geschehen. Und lasst uns lernen, diese Welt am Sabbat aus Gottes Augen wahrzunehmen. Lasst uns Atem holen, gemeinsam mit anderen. Holt euch einen Tisch und feiert die Hoffnung, die wir haben. Holt euch einen Tisch, esst zusammen. Esst das Essen, das ihr am Samstag vorbereitet habt, oder macht euch eine Tiefkühlpizza. Feiert, dass Gott ein Ziel mit dieser Welt und auch mit dir persönlich hat. Das ist Grund unserer Hoffnung. Denn Sabbat ist ein Vorgeschmack auf die Zeit Gottes, die Ewigkeit Gottes, das Erlassjahr, das er sozusagen in Aussicht stellt. Es ist ein Atemholen für die nächste Woche, dass da etwas weitergeht und nicht aufhört, sondern uns etwas verheißen ist, ein Reich, dessen Erben wir sind. Die Frage, wie schaffe ich meine Füße stillzuhalten, passt zu mir, aber sie ist in Bezug auf den Ruhetag nicht wirklich zielführend. Also wir fragen, was treibt mein Leben eigentlich an? Und Gott spricht am Sabbat, lass es geschehen. Und er sagt, du bist genug, Und zugleich sagt er, ich habe genug. Und heute am Ruhetag frage ich mich, dient mein Tun am Sabbat eigentlich einer größeren Produktivität von mir aus? Oder dient er mir als Mensch? Und zwar als Erkenntnis der Gnade Gottes über meinem Leben, der mir das zuruft, lass es geschehen. Du bist genug und ich habe genug. Was war denn das erste Lied, was wir heute im Gottesdienst gesungen haben? War auch so eine typische Prozession. Kommt in sein Tor. Und dann haben wir gesungen, erfreut euch am Herrn, das ist die erste Zeile, erfreut euch am Herrn, unserem Schöpfer. Und die letzte Zeile, erfreut euch am Herrn, jetzt geht es so langsam durch, ich merke es, es rattert so, ja? Erfreut euch am Herrn, dem ewigen Gott. Das ist genau das, was hier aufgenommen wird. Ja? Erfreut euch am Herrn, unserem Schöpfer. Erfreut euch am Herrn, dem ewigen Gott, der uns eine Verheißung gibt. Amen.